Statistisch ist es so, dass sich 30% aller Patienten, die an FSME erkranken, nicht an einen Zeckenstich erinnern können. Also man hat den Eindruck, dass die sogenannten Risikogebiete sich ausbreiten Richtung Norden. Die Impfquoten, die wir in Baden-Württemberg und Bayern sehen, die können einem Sorge machen.
Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören von Amboss, der Wissensplattform. Heute mit einer Folge zum Thema Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Eine Frau sitzt in ihrem Wohnzimmer, im Rollstuhl. Sie gibt ein Interview, kann sich dabei aber nur über ihre Lippenbewegungen artikulieren. Sie atmet nämlich über ein Tracheostoma, das aber auch nur tagsüber. Nachts muss sie an die Beatmungsmaschine. Ihre Gestik ist reduziert, Arme und Beine kann sie auch nach 2 Jahren Reha nur dürftig bewegen. Sie ist vorsichtig optimistisch, dass es vielleicht irgendwann wieder klappt. Ihr Mann, der sitzt neben ihr, kämpft mit den Tränen, während sie das sagt. Diese Szene, die stammt aus einer FSME-Reportage des Südwestrundfunks, SWR. Sie könnte aber auch vom Hessischen Rundfunk stammen oder vom Bayerischen, vom Mitteldeutschen, vom Österreichischen, vom Schweizerischen. Ganz egal, in diesen Gebieten ist das FSME-Virus nämlich verbreitet und wer dort von einer Zecke gestochen wird, der oder die läuft Gefahr, schwer zu erkranken oder zu sterben. Wir sprechen heute über eine ausgesprochen schwere Erkrankung, die wir aber oft genug nicht richtig auf dem Schirm haben. Die Impfquoten in Deutschland jedenfalls legen das nahe. Grund genug, sich heute damit zu beschäftigen. Alle Infos zur FSME findet ihr parallel auch in unserem rundum erneuerten Amboss-Kapitel FSME. Und außerdem habe ich noch einen Gutscheincode für euch. FSME24 lautet der. Und da bekommen alle, die noch nicht bei Amboss sind, einen Monat kostenlos Amboss. Muss man sich dann auch nirgends abmelden oder so. Das läuft dann einfach ganz von alleine aus. Alle Infos zum Kapitel und zum Gutscheincode, die findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt legen wir los mit der FSME. Ich begrüße ganz herzlich Professor Sebastian Rauer. Er ist leitender Oberarzt der Neurologie an der Uniklinik Freiburg und Experte für Neuroinfektiologie. Herr Professor Rauer, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, ich freue mich.
Vielleicht gleich zu Beginn. Wie ist die FSME definiert? Wie wird sie übertragen?
Die FSME ist eine Infektionskrankheit, also eine Zoonose, die von Tieren auf Menschen übertragen wird. Der Erreger ist ein Virus, ein Flavivirus, und dieses Virus wird durch den Stich von Zecken, von dem sogenannten Holzbock, also Ixodes ricinus, übertragen. Man sagt so, dass nach einer Stunde Saugdauer der Zecke ein relevantes Übertragungsrisiko besteht. Und die Reservattiere oder das Wildreservoir, das sind im Wesentlichen kleine Nagetiere des Waldes, also vor allem Mäuse, aber es können auch größere Wildtiere vorkommen. Und das Virus kann auch in Ziegen, Schafen und Kühen seltener vorkommen, sodass es auch in Einzelfällen mal zu Übertragung durch den Genuss von unpasteurisierter Milch oder Produkten aus unpasteurisierter Milch gekommen ist.
Also es braucht gar nicht notwendigerweise die Zecke, das geht auch über andere Wege.
Ja, ich würde Ihnen sagen, epidemiologisch relevant ist die Zecke an allererster Stelle und es gibt eben selten die beschriebenen Übertragungen durch eben diesen Genuss von Milch, die nicht ausreichend pasteurisiert war. Aber das sind sehr, sehr einzelne Fälle, also im Wesentlichen kann man sagen, eine zeckenübertragene Erkrankung, ja.
Und die Zecke, die sticht dann eines dieser Reservoirtiere, also sagen wir mal eine Maus, da ist das Virus drin vorhanden, die Zecke sticht diese Maus, das Virus gelangt in die Zecke und dann, meine ich, sammelt sich dieses Virus in den Speicheldrüsen der Zecke, ne?
Ganz genau, so ist es und wird übertragen, genau. Es ist ein Unterschied zu den Borrelien, ne? Die sind im Darm der Zecke lokalisiert und nicht in den Speicheldrüsen, also dadurch braucht es auch beim Stich einer Zecke wesentlich länger, um Borrelien zu übertragen, als FSME-Viren zu übertragen.
Wie schnell geht das bei FSME?
Das sind so grobe Schätzungen. Früher hat man gesagt, innerhalb von Minuten, das hat man ein bisschen relativiert. Aber man geht so davon aus, ab einer Stunde besteht da sicher ein relevantes Risiko.
Risiko ist genau das richtige Stichwort. Es gibt ja verschiedene Risikogebiete in Deutschland. Wo muss ich denn besonders vorsichtig sein? Welche Gebiete müsste ich als Hausarzt, als Hausärztin zum Beispiel auf dem Schirm haben, wenn ich die Impfung anbiete?
Man kann sagen, 90% aller FSME-Infektionen in Deutschland finden in Bayern und Baden-Württemberg statt und dann in den südlichen Teilen der angrenzenden Bundesländern wie Südhessen, Sachsen, Thüringen zählt auch noch dazu und der Südosten von Brandenburg auch noch. Also man hat den Eindruck, dass die sogenannten Risikogebiete sich ausbreiten Richtung Norden. Die brauchen halt ein bestimmtes Klima, die Viren und aber auch die Übertragungszyklen mit den Zecken. Das ist ein biologisch ziemlich komplexer Vorgang. Und dadurch ist dieses Virus eben auch so, wir sagen, an bestimmte Gebiete gebunden.
Und diese Gebiete, diese Risikogebiete werden größer, weiten sich nach Norden aus, sagen Sie. Sieht man das denn schon an den Fallzahlen? Haben wir mehr Betroffene?
Also die formale Inzidenz ist 0,7 bis 2,0 pro 100.000 pro Jahr. Die Zahl sagt relativ wenig. Man muss die Absolutzahlen nehmen und die schwanken sehr stark. Von zwei Faktoren, auch von den Sommern abhängig. Nicht nur von der Hitze, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit. Und natürlich bei warmen Sommern haben sie viel stärkeres Freizeitverhalten. 80% aller FSME-Infektionen ziehen sich die Leute in der Freizeit zu. Und dadurch kann man sagen, sind wahrscheinlich die Schwankungen durch diese zwei Einflussfaktoren zu erklären. Wir haben also in den Jahren, wo ganz, ganz wenig Fälle da waren, 2012 hatten wir knapp 200 Fälle in Deutschland und jetzt zum Beispiel hatten wir 2020 über 700 Fälle. Also man hat den Eindruck, dass das tendenziell im Durchschnitt eher mehr werden in den letzten Jahren.
Und das würden Sie darauf zurückführen, dass die Endemiegebiete größer werden?
Auch, ja.
Gilt das auch für Österreich und die Schweiz?
Also man kann sagen, ganz Österreich ist ein Risikogebiet und inzwischen ist praktisch auch der Großteil, also die ganze Schweiz, bis auf ein, zwei ganz kleine Regionen als Risikogebiet. Die haben diesen Begriff nicht so definiert, wie wir den definiert. Aber Verbreitungsgebiet, das wäre der richtige Ausdruck.
Wer sich das mal anschauen will, wir haben da bei uns im Amboss-Kapitel eine Landkarte zu, wo man eben sieht, wo die Risikogebiete sind. Und was ich jetzt gesehen habe, ist, dass da einzelne Landkreise richtig ausgeklammert sind. Wie kommt das denn jetzt, dass da so punktuell einzelne Gebiete nicht zu den Risikogebieten gezählt werden und drumherum ist dann Risikogebiet?
Ja gut, man muss sich einfach überlegen, wie diese Zahlen zustande kommen. Deutschland hat ein besonderes Vorgehen, hier Risikogebiete zu definieren. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, dass es natürlich nicht sinnvoll, dass da so Inseln sind, wo keine Infektionen vorkommen. Natürlich so in reinen Stadtgebieten kann man sich vorstellen, dass es da weniger zu Infektionen kommt, aber so genau sind die Karten dann gar nicht zu sehen. Also wir haben im Grunde diese Definition, dass man in Deutschland sagt, alles über eine Inzidenz von 1 auf 100.000 in einem Gebiet wird als Risikogebiet bezeichnet. Und das ist natürlich eine Erhöhung der Schwelle. Wenn Sie sozusagen dann wenige Fälle durch Zufall in einzelnen Gebieten haben, dann wird das nicht als Risikogebiet definiert, wenn Sie diese Zahl nicht erreichen oder überschreiten. Aber letztendlich in der Umgebung können Sie sich die Fälle zuziehen. Also ich glaube, dass es so ein bisschen so ein Erhebungspunkt ist. In Schweiz und Österreich spricht man einfach von Verbreitungsgebieten. Da, wo Fälle aufgetreten sind, kann man es kriegen. Und diese sehr, sehr genaue Differenzierung findet da nicht statt. Und dann ist es aber immer die Frage, wie gut können die Leute, die dort wohnen und eine FSME erleiden, wie gut können die dann sagen, wo die sich die Zecke eingefangen haben. Andererseits haben sie natürlich regional, das muss man auch noch dazu ergänzen, schon auch sehr starke Schwankungen von Durchseuchung. Und das liegt wieder an dem Lokalklima. Also hohe Luftfeuchtigkeit, geeignete Flora, also so Gräser oder so Waldrandgebiete und so. Also da haben sie schon natürlich auch große Schwankungen. Es gibt beides. Ja? Also es gibt eben die großen Schwankungen der Durchseuchung der Zecken, damit natürlich auch ein ganz unterschiedliches Infektionsrisiko, auch regional oder in Naturherden, wie man manchmal sagt, und eben dann diesen Erhebungsmodus.
Jetzt haben Sie das Lokalklima angesprochen. Ich finde das ganz interessant. Teilweise sind das ja wirklich ganz begrenzte Hotspots, also dann nicht größer als ein Fußballfeld, wo das Lokalklima eben passt. Und in diesem ganz begrenzten Bereich passen dann die Bedingungen dafür, dass das FSME-Virus gedeihen kann, sag ich mal. Und dann hat man da ein Risiko. Und ein paar Kilometer weiter kann es dann wieder ganz anders ausschauen. Und da tragen dann die Zecken kein FSME-Virus in den Speicheldrüsen, weil einfach das Mikroklima nicht passt.
Ja, für dieses Zusammenspiel. Ne? Sie brauchen, das ist ziemlich komplex, dass sich dieser Kreislauf aufrechterhält, ja.
Aber das müsste man ja dann eigentlich sehr gut markieren können, ne? Also eine Warntafel aufstellen und sagen, Vorsicht, hier FSME-Risikogebiet, bitte nur mit langer Hose rein oder am besten gar nicht. In Frankreich macht man das ja schon,
ja.
Bei uns jetzt aber eher nicht. Ne?
Nee, das stimmt. Ja. Aber Frankreich hat auch viel weniger Gebiete. Ne? In Frankreich ist die FSME viel seltener.
Das stimmt natürlich auch wiederum. Wer sich das mal anschauen möchte, wir haben da bei uns im Amboss-Kapitel FSME nicht nur diese Landkarte von Deutschland mit diesen Inseln, von denen wir da vorhin gesprochen haben, mit diesen Landkreisen. Wir haben auch eine überregionale Karte, eine Karte von Eurasien. Und da sieht man richtig, wie sich so ein Band der betroffenen Gebiete aus der Mitte Frankreichs ungefähr rüberzieht über ganz Eurasien bis hin zu Japan und Ostchina. Das ist ganz interessant zu sehen. go.amboss.com/FSME ist der Link dorthin und dann findet ihr diese Karte unter der Rubrik Epidemiologie. Da kann man das eben gut nachvollziehen, wo die Endemiegebiete sind, wo man aufpassen muss, wenn eine Reise hingeht. Gut, dann werfen wir mal einen Blick auf die Klinik, würde ich sagen. Die Mehrzahl der Infizierten merkt ja erstmal überhaupt nichts, ne?
Genau. Die Mehrzahl ist asymptomatisch. Wir haben eine Manifestationsrate von den Infizierten, die wird zwischen 5% und 30% ungefähr angegeben. Die Mehrzahl verläuft tatsächlich asymptomatisch.
Zwischen 5% und 30%, das ist natürlich eine weite Range. Wir haben jetzt bei uns im Amboss-Kapitel die bis zu 30% drin, die eben Symptome entwickeln. Bis zu 70% verlaufen völlig asymptomatisch. Viel wichtiger als die genaue Zahl ist jetzt natürlich die Frage, was mache ich mit den Betroffenen und wie erkenne ich die überhaupt? Wenn wir uns jetzt mal nur auf die konzentrieren, die Symptome entwickeln, die eine Krankheitsmanifestation haben und die asymptomatischen völlig außer Acht lassen. Woran leiden diese Personen? Wie erkenne ich die?
Es ist so, ungefähr 50% haben eine reine Meningitis. Und 40% haben eine Beteiligung des Gehirns mit der Meningitis, also Meningoenzephalitis. Und 10% leiden an einer Kombination aus Rückenmarks, Gehirn und eben Hirnhautentzündung. Das ist dann die Meningoenzephalomyelitis.
Ich würde vorschlagen, die drei Formen gucken wir uns nochmal en Detail an, falls da jetzt die Nuancen nicht bei allen parat sein sollten. Am besten fangen wir doch einfach gleich mit der meningitischen Verlaufsform an. 50% der Fälle haben Sie gesagt. Was habe ich da für PatientInnen vor mir sitzen?
Ja, die Patienten haben Fieber. Die fühlen sich im Grunde schon sehr, sehr krank. Massive Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit und sehr starke Allgemeinbeschwerden. Die Erkrankung tritt nach dem Zeckenstich mit einer Inkubationszeit zwischen 7 und 14 Tage auf und 70% haben vorher ein sogenanntes Prodromalstadium. Das heißt also, die haben so einen leichten, fieberhaften Infekt oder Unwohlsein, wie so eine leichte Sommergrippe, die geht dann wieder weg und innerhalb einer Woche kommt es dann zum eigentlichen Krankheitsausbruch. Das findet man ungefähr bei 70%.
Das kann aber allen Manifestationsformen vorausgehen, ne? Dieses Prodromalstadium mit diesen grippeähnlichen Symptomen.
Genau.
Und das dauert dann ungefähr eine Woche und dann geht's los mit den neurologischen Symptomen, ne? Und das kann dann eben verschieden aussehen. Jetzt haben wir die meningitische Form schon gehört. Wie sieht's aus, wenn so eine meningoenzephalitische Form vorliegt? 40% hatten Sie ja da gesagt, verlaufen so.
Bei diesen Patienten sehen wir dann schon wesentlich massivere Symptome, üblicherweise Gleichgewichtsstörungen. Es kann auch zu Lähmungen, vor allem auch der Hirnnerven kommen, weil der Hirnstamm betroffen ist. Es kann zu ganz dramatischen Verläufen kommen mit Problemen der Atmung, der Kreislaufregulation und im weiteren Verlauf eben dann auch zu Lähmungen im Bereich der Extremitäten oder zu schwerer Ataxie. Also es steht im Grunde Bewusstseinsstörung und eine schwere Ataxie und Hirnnervenausfälle stehen bei diesen Patienten im Vordergrund. Das sind 40% der Erkrankten und bei 10% der Erkrankten kommt es zusätzlich zu einer Rückenmarksentzündung. Also das ist dann die Meningoenzephalomyelitis und diese Patienten erleiden im Wesentlichen zusätzlich zu den genannten Symptomen der Meningitis und Enzephalitis erleiden die schlaffe Paresen. Das ist dann fast ähnlich wie bei einer Poliomyelitis, also bei einer Kinderlähmung das Bild, weil die Vorderhörner betroffen sind. Also schwere, schlaffe Paresen der Extremitäten. Die letztgenannte Form, also die mit Beteiligung des Rückenmarkes, hat insgesamt eine sehr schlechte Prognose. Also von diesen Patienten erholen sich allenfalls 20% noch weitgehend. 50% dieser Patienten zeigen dauerhafte Beschwerden und wir haben eine Letalität von 30%, also von diesen Patienten mit diesen schweren Beteiligungen. Und auch bei der Meningoenzephalitis haben wir einen relevanten Anteil von bis zu 40%, die auch mit langfristigen Beschwerden zu kämpfen haben.
Und die Meningitis?
Die Meningitis, die heilt im Grunde nach überstandener Infektion in den meisten Fällen folgenlos aus.
Aber das ist ja natürlich schon eine immense Fallhöhe, wenn wir jetzt gerade diese seltenste Form, die meningoencephalomyelitische Form nehmen. Da haben Sie jetzt gesagt, 50% bleibender Schaden, 30% Letalität. Also da geht, wenn man das zusammenrechnet, bei 80% der Betroffenen richtig was in die Brüche, bleibender Schaden oder Tod. Sie haben jetzt auch gesagt, bei der nächst weniger schlimmen Variante, bei der Meningoencephalitis immer noch 40% bleibender Schaden. Das sind jetzt natürlich Zahlen. Vielleicht können wir das konkretisieren. Lassen Sie uns doch ein Fallbeispiel gehen. Sagen wir, ein 25-jähriger Patient stellt sich bei Ihnen vor, Sie sind Hausarzt in Freiburg, Ihnen fällt am Oberschenkel des Mannes ein Zeckenstich auf und die grippeähnlichen Symptome lassen Sie natürlich sofort an eine FSME denken. Wie gehen Sie jetzt vor?
Die erste Frage ist natürlich, ob der geimpft ist. Wenn er geimpft ist, dann würde ich sagen, alles ist gut. Er hat wahrscheinlich tatsächlich eine leichte Sommergrippe und der Zeckenstich ist koinzident zufällig dabei. Dann würde ich ihm sagen, er soll diese Einstichstelle beobachten und wenn irgendwas Ungewöhnliches auftritt, er Nervenschmerzen kriegt oder so, muss er sich wieder melden. Ansonsten braucht er gar nichts machen. Man würde die Zecke einfach fachgerecht entfernen.
Wie lange darf die Impfung her sein, dass ich jetzt in dieser Situation von einem bestehenden Impfschutz ausgehen kann?
Wenn Sie angefangen haben, neu zu impfen, würde ich sagen, so 2 Wochen nach der zweiten Impfung können Sie davon ausgehen, dass Sie in Richtung 90% Schutz kommen. Aber das sind so vorsichtige Schätzungen, so 2-3 Wochen nach der zweiten Impfung.
Und wenn er vor 10 Jahren geimpft wurde, das letzte Mal?
Das ist eine interessante Frage. Bei einem 25-Jährigen wird er wahrscheinlich noch einen relativ guten Schutz haben. Aber 10 Jahre ist so die kritische Grenze, wo auch die konservativsten Empfehlungen eigentlich eine Boosterimpfung empfehlen. Da könnte es auch mal zu Impfdurchbrüchen kommen. Da hätte ich eher Angst bei einem älteren Patienten. Bei einem 25-Jährigen, der eben mal eine Grundimmunisierung hatte, die 10 Jahre her ist, wäre ich ziemlich optimistisch, dass, wenn er jetzt eine FSME entwickelt, dass die nicht so sehr schwerwiegend verläuft. Aber dann ist es nicht ausgeschlossen. Das ist vollkommen richtig. Und dann würde ich diesen jungen Mann informieren, dass man jetzt im Moment kausal nichts machen kann und er das einfach beobachten soll. Und sollte es eben nach einem symptomfreien Intervall zu erneuten Fieberausbruch und eventuell dann starken Kopfschmerzen und neurologischen Beschwerden kommen, muss er sich wieder vorstellen. Und wenn das stark ausgeprägt ist, also die haben ja meist auch sehr hohes Fieber, diese Patienten dann, und haben auch sehr, sehr ausgeprägte allgemeine Beschwerden. Die leiden sehr, muss man sagen. Dann muss er sich wieder vorstellen. Und dann muss man die Liquoruntersuchung machen und ihn auch stationär beobachten, unbedingt nicht, damit man auch ihn symptomatisch weiter behandeln kann, wenn schwerere Ausfälle auftreten.
Was würden Sie ihn noch fragen?
Würde mich schon noch dafür interessieren, wie lange die Zecke, wie lange der ungefähr davon ausgeht, dass er sie am Körper hat. Wenn er sagt, er kann es gar nicht sagen, dann kann man daraus nichts machen. Wir müssen ja die Inkubationszeit dazu rechnen, wenn er mit der Zecke ankommt. Und wenn er sagt, er war gestern im Wald und vorher hatte er die nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Zusammenhang besteht, natürlich gegen null fast. Aber wenn er sagt, er kann es nicht sagen oder er sagt, ja, er war vor einer Woche im Wald und hat seitdem die Stelle nicht gesehen, das könnte von da sein, dann müsste man ihm sagen, das kann sich jetzt tatsächlich um eine FSME-Infektion handeln. Und dann würde ich ihm raten, tatsächlich zunächst jetzt einfach mal sich zu schonen. Ich würde ihn auch wieder nach Hause schicken und würde ihn informieren, dass eben, wenn es zu einer zweiten Krankheitsphase kommt oder eben übergehend aus dieser Phase zu einer Verschlechterung mit hohem Fieber, mit schlimmen Kopfschmerzen, mit meningitischen Zeichen, also Meningismus oder sogar neurologischen Symptomen, dass er sofort sich melden muss und dann muss er in die Klinik eingewiesen werden, unbedingt.
Aber Diagnostik machen Sie jetzt in dem Moment noch gar nicht?
In der Phase würde ich sagen, hat es keine Konsequenz. Zu diesem Zeitpunkt sind die Antikörper noch oft negativ. Also insofern, die jetzt zu bestimmen, macht nicht so viel Sinn. Und der Liquor könnte jetzt auch noch negativ sein. Und wir wissen ja gar nicht, ob er eine FSME hat. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man das statistisch mal betrachtet, solche Berechnungen stellt man natürlich jetzt nicht wirklich ernsthaft an. Aber gefühlt ist natürlich die Sommergrippe koinzident mit so einem Zeckenstich häufiger. Aber trotzdem, also ernst nehmen muss man das, informieren muss man ihn und sagen, wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Und eine PCR?
Wenn da jetzt jemand in Panik ausbricht, Sie könnten tatsächlich in der Frühphase, haben Sie eine Chance, im Liquor tatsächlich sehr früh Virus, RNA per PCR nachzuweisen. Nur dann müssen Sie sozusagen Liquor punktieren, Sie verlieren auch einige Tage Zeit, bis Sie das Ergebnis haben. Die allgemeinen Liquorentzündungsparameter sind in dieser Phase der Viremie. Ne? Wir haben jetzt sozusagen Viren, die sich im Körper ausbreiten und das Immunsystem hängt noch so ein bisschen hinterher. Das ist ja sozusagen der pathophysiologische Hintergrund von diesem Prodromalstadium. Es hat jetzt keine Konsequenz und ich würde es nicht machen, nein. Es sei denn, einer sagt, ich muss das unbedingt wissen und ich bestehe drauf. Das ist dann eine andere Situation. Aber generell würde ich sagen, wir warten jetzt erstmal ab und mit einer gewissen doch relevanten Wahrscheinlichkeit halt das ab und das Ganze ist dann hinterher vergessen. Und dann würde ich aber so jemand natürlich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig die Impfung ist. Da kommen wir ja später noch dazu.
Jetzt natürlich hier im Podcast über FSME ist natürlich klar, was der jetzt haben wird, unser Patient. In der Praxis sieht das ja natürlich nicht so aus. Das ist ja vielleicht auch manchmal der Zeckenstich gar nicht erinnerlich. Und dann ist es ja schon nicht so ganz ohne weiteres einfach, auf die Diagnose zu kommen. Können Sie vielleicht nochmal schildern, was haben wir da für einen jungen Menschen vor uns? Wie wirkt der auf uns?
Die Konstellation, die wir hier gerade besprechen, ist für uns in der Klinik praktisch eine Rarität, weil wir in der Phase die nicht sehen. Aber als niedergelassener Arzt kommt das durchaus vor, dass ich so einen Patienten sehe und der hat einfach Allgemeinbeschwerden. Die sind jetzt noch nicht so dramatisch, wie wir das von einer FSME eigentlich erwarten. Also das ist wirklich ein leicht bis mäßig betroffener Patient. Und könnte auch sein, dass er in dem Stadium, gut, wenn er die Zecke selber entdeckt hat, dass er dann zum Arzt geht, kann man sich vorstellen, weil das ist natürlich schon auch verbreitet, wenn er die selber noch nicht bemerkt hat, würde ich annehmen, dass er mit den Symptomen gar nicht zum Arzt geht. Kurze Antwort, wir sehen jemanden mit sehr milden Symptomen in dieser Phase.
Fieber?
Ja, leicht.
Und Kopfschmerzen?
Ja, aber nicht in dieser Form, wie sie dann in der zweiten Krankheitsphase zu erwarten sind.
Okay, jetzt nehmen wir mal an, das war ein FSME-Prodromalstadium. Wie geht's jetzt weiter?
Dann entwickelt er sehr hohes Fieber, oft über 39, massive Krankheitssymptome, massive Abgeschlagenheit, massive Kopfschmerzen. Also diese Patienten, die leiden richtig und die kriegen sie auch nur begrenzt dann mit Analgetika symptomatisch gut behandelt. Also das ist wirklich ein schwer kranker Patient jetzt. Und je nach Beteiligung von Gehirn und Rückenmark, also wenn es bei der Hirnhautentzündung bleibt, dann haben wir einfach vor allem diese schweren, subjektiv beeinträchtigenden Symptome, die wir auch dann mit ganz guter Prognose symptomatisch etwas abmildern können, begrenzt. Aber wenn dann die neurologischen Ausfälle dazu kommen, dann kommen natürlich richtig gravierende Einschränkungen mit Gangataxie, also die geordnete Gehfähigkeit, das geht aber auch so weit, dass zum Beispiel die Koordination der Hände, also die Zielkoordination, also im Sinne einer Beteiligung von Kleinhirnbahnen, von zerebellären Bahnen, stark beeinträchtigt ist, dass die zum Teil nicht mehr selbstständig essen können, nicht mehr selbstständig laufen können, also gehunfähig werden und je nachdem dann noch Hirnnervenlähmungen, Gesichtslähmungen, Schluckbeschwerden dazukommen können. Und je nach Ausdehnung im Hirnstammbereich kann es natürlich dann auch zu Störungen der Atmung kommen.
Wie lange dauert das denn ungefähr von diesem ersten Fieber, von diesen leichten Kopfschmerzen zu diesem zweiten Gipfel des biphasischen Verlaufs, bis dann die neurologischen Symptome eintreten?
5 bis 10 Tage so in der Regel.
Und Sie schildern ja jetzt sehr drastische Symptome. Rufen die Betroffenen dann direkt einen Notarzt oder stellen sich direkt in der Notaufnahme vor? Oder gehen die dann durchaus auch mal in die Praxis und stellen sich dann auch mit diesen schweren Symptomen dort vor?
Auch das gibt's beides. In dem Moment, wo jemand neurologische Ausfälle bekommt, eine Gesichtslähmung, Schluckstörung, eine Gangataxie, da gehen die meisten auch direkt in die Notaufnahme. Wenn sie eine starke meningitische Phase jetzt zunächst mal haben und das geht ja dann schon auch länger, dieser Krankheitsverlauf, dann kann es auch sein, dass sie nochmal den Hausarzt aufsuchen. Das hängt sicher davon ab, wie schnell neurologische Ausfälle auftreten und ein Hausarzt, der dann so jemand mit so einer Prodromalphase und nach Zeckenstich das zweite Mal sieht, der weiß auch in der Regel, dass er ihn dann in die Klinik einweisen sollte.
Und da gibt es dann wahrscheinlich auch kein Wenn und Aber.
Es kann ja auch immer noch eine andere Erkrankung dann sein. Ne? Sie haben ein meningitisches Bild jetzt zu diesem Zeitpunkt Minimum. Ne? Und wenn Sie ein enzephalitisches Bild haben, dann ist es einfach, dann diskutiert auch keiner mehr. Aber Sie haben ein meningitisches Bild und Sie müssen natürlich dann auch sofort in der Notaufnahme die Liquoruntersuchung machen und die entsprechende Diagnostik einleiten. Sie müssen auch die Differentialdiagnosen berücksichtigen.
Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir das mal. Sie sind Arzt in der Notaufnahme und unser Patient stellt sich mit den eben geschilderten Symptomen bei Ihnen vor. Wie würden Sie jetzt in der Notaufnahme weitermachen?
Gut, Sie machen ein allgemeines Labor, einen Neurostatus, Temperatur, natürlich auch einen allgemeinen medizinischen Status. Und wenn sich dann zeigt, der hat 39 Fieber, der hat Zeichen eines Meningismus oder sogar schon erste Zeichen einer Gangunsicherheit oder Zeigeataxie oder wirkt hirnorganisch verlangsamt, also psychomotorisch verlangsamt, dann würde man zunächst noch ein Nativcomputertomogramm des Kopfes machen, um Hirndruck auszuschließen. Und dann würde man umgehend die Liquoruntersuchung durchführen. Dann würden Sie, wenn es jetzt eine FSME wäre, hier eine deutliche Pleozytose finden, also so um die 100 Zellen. Da hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wie lange das Ganze schon sozusagen geht und wie schnell, wie die Dynamik war. Ja? Also Sie würden auf jeden Fall eine deutliche Pleozytose sehen. Und in der Frühphase, das ist ganz wichtig, würden wir jetzt im Liquor-Zellbild Granulozyten, ein überwiegend granulozytäres Zellbild, da darf man sich nicht dann in die Irre führen lassen, weil man hat ja so mit granulozytären Pleozytosen im Liquor eher bakterielle Infekte, so bringt man eher in Verbindung. Das ist aber nicht der Fall. In der Frühphase der FSME haben wir hier ein klar granulozytäres Zellbild und dann würde man zunächst mal, wenn einer so schwer krank ist, kalkuliert behandeln. Also, weil Sie ja haben ja nicht sofort die Serologie, auch wenn es vielleicht suggestiv ist von der Geschichte her. Wir würden also kalkuliert antibiotisch behandeln, zum Beispiel Ceftriaxon 2 Gramm IV. Und ich würde, weil die wichtigste und gefährlichste Differentialdiagnose in dieser Situation die Herpesenzephalitis ist, die natürlich eine hohe Letalität hat, wenn Sie da zu spät behandeln, ich würde dann auch gleichzeitig zunächst mal Aciclovir kalkuliert geben. Intravenös natürlich.
Und dann nehmen wir ihn auf, neurologische Normalstation oder Intermediate Care. Das nehme ich jetzt an, liegt ganz am klinischen Bild, das der Patient präsentiert.
Wenn er wach ist und Herz-Kreislauf stabil ist, dann legen wir ihn selbstverständlich erstmal auf eine Normalstation. Das ist das, was auch bei den allermeisten Verläufen ausreichend ist. Also das sind zum Glück die selteneren Fälle, die auf Intensivstationen müssen, die natürlich auch dann eine viel schlechtere Prognose haben. Aber wenngleich, es gibt diese Fälle. Also man sollte tatsächlich so jemanden schon dann in einer Klinik auch überwachen und behandeln, wo intensivmedizinische Versorgungsmöglichkeit gegeben ist. In dieser Phase wird empfohlen, in den Leitlinien, das finde ich auch richtig, dass man sechsstündlich tatsächlich auch den neurologischen Status dann in der stationären Setting checkt, damit man nicht verpasst, wenn das Krankheitsbild wirklich schlechter wird und weitere Maßnahmen, auch intensivmedizinische Maßnahmen erforderlich werden.
Die Pleozytose im Liquor, die haben Sie jetzt schon angesprochen. Das wäre jetzt natürlich hier das wegweisende Diagnostikum. Die kann ja aber auch normal bleiben, habe ich gelesen, ne?
Jein, das ist eine Frage der Dynamik. Wenn Sie sehr schnell, in der Medizin reden wir ja immer über Wahrscheinlichkeiten und Sicherheiten von 95-97%, also zwei Standardabweichungen, wenn wir 97,5 nehmen. Und da ist es jetzt so, natürlich haben Sie dann immer Ausreißer. Und wenn jetzt einer sehr schnell hohes Fieber, sehr schnell meningitische Symptome entwickelt und die Zellzahl einfach noch nicht so nachgekommen ist, sage ich jetzt mal so etwas bildhaft, dann kann das passieren. Aber dass jemand, der immunkompetent ist, anders ist es natürlich, wenn Sie immunsupprimierte Patienten haben. Da müssen Sie ganz anders rangehen und ganz anders denken. Aber wir gehen ja jetzt hier so von dem typischen und von dem, ich sag mal, mit Abstand häufigsten Situation aus bei so einer Infektion. Da würden Sie eine Pleozytose erwarten. Und nochmal, wenn diese Krankengeschichte so ist, dann wird man trotzdem das Vorgehen, wie ich es gerade skizziert habe, trotzdem durchführen. Man wird dann nach ein paar Tagen die Liquorpunktion wiederholen und da werden Sie in der Regel eine Pleozytose dann finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das gibt's immer mal, dass Sie ungewöhnlicherweise ganz, ganz früh dran sind mit der Lumbalpunktion, weil einer schon sehr, sehr schnell sehr heftige Symptome entwickelt hat. Aber in der Regel sehen Sie die Pleozytose. Die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, das ist richtig, aber bei Pleozytose wäre, wenn die Krankengeschichte passt, auch bei 20 Zellen würde ich dann so wie beschrieben vorgehen.
Jetzt haben wir über einen jungen Mann gesprochen. Wenn das Wetter schön ist, sind natürlich aber auch viele Kinder draußen unterwegs und können sich Zeckenstiche zuziehen. Sieht das denn bei denen anders aus, die Krankheit, der Krankheitsverlauf?
Kinder haben generell eine bessere Prognose. Also das, was ich so an Verteilung der Häufigkeiten der neurologischen Manifestationen zwischen Meningitis, Enzephalitis und Myelitis genannt habe, diese Verteilung verschiebt sich bei Kindern zugunsten der Meningitis deutlich. Und bei Erwachsenen, je älter sie werden, verschiebt sich die Verteilung zu Ungunsten der Meningitis, also zugunsten von Enzephalitis und Myelitis. Insofern, ja, Kinder haben eine deutlich bessere Prognose, weil da die Meningitis, das ist fast linear, wenn man das mal so über Dekaden aufzeichnet, diese Manifestations Form, haben eine viel bessere Prognose. Aber man soll sich nicht täuschen, es gibt auch bei kleinen Kindern schon einzelne Fälle, wo es zu schweren enzephalitischen Bildern mit Lähmungen gekommen ist. Sehr, sehr selten. Aber man muss es wissen und für die, die es betrifft, hilft es ja nichts, wenn man sagt, das ist selten. Nicht? Also insofern, ja, es läuft besser, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Verlauf rein meningitisch ist.
Jetzt vielleicht noch ein weiterer Fall. Nehmen wir mal an, eine schwangere Frau wäre jetzt hier bei uns und würde sich mit diesen Symptomen vorstellen. Was dann?
Ja gut, das ist eine Situation, wo Sie die Indikationen natürlich nochmal sehr genau überdenken werden. Aber wenn Sie den Verdacht haben, müssen Sie es machen im Zweifel, ja. Ceftriaxon ist ziemlich unkompliziert, aber auch im Zweifel müsste man Acyclovir geben, wenn Sie der Meinung sind, das könnte in Richtung einer Herpesenzephalitis sein. Aber das gilt nicht jetzt nur für die FSME oder für die Neuroinfektiologie. Das gilt tatsächlich in jeder Situation, in der Schwangere sind. Aber im Zweifel müssten Sie handeln, klar.
Gut, zurück jetzt zu unserem Patienten, dem jungen Mann. Der ist jetzt wach auf Normalstation. Wird er jetzt innerhalb der ersten 72 Stunden sechsstündlich kontrolliert, ne?
Ja, ungefähr.
Und wie würde es jetzt mit dem weitergehen? Können Sie uns das vielleicht einmal nachzeichnen?
Da sehen wir ein relativ großes Spektrum. Also das kann eine Woche gehen, das kann auch mal Richtung 10 Tage gehen, dass die Leute, salopp gesagt, ziemlich platt sind, Kopfschmerzen haben, Fieber haben, dass sich das hinzieht. Das kann aber auch nach ein paar Tagen schon besser werden. Und dann wird man so jemanden symptomatisch behandeln, ihn informieren logischerweise, Schonung verordnen. Und das ist der günstige Verlauf. Und der ungünstige Verlauf ist, dass jetzt in den nächsten Tagen zunehmend neurologische Symptome entwickelt. Das ist natürlich dann, wo man gucken muss, wo das dann hingeht, wie schwerwiegend das wird. Und das sehen wir durchaus auch bei uns in der Klinik, natürlich.
Das wären dann zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen, die sind ja da häufig, ne?
Ja, Gangataxie ist sehr häufig, Zeigeataxie, dann eben Lähmungen der Gesichtsmuskulatur, aber auch der Kau- und Schluckmotorik können betroffen sein. Das sind so die häufigen Symptome und wenn es dann eben das Rückenmark mitbetrifft, dann haben sie schlaffe Paresen, ne, weil es ein Vorderhornbefall ist, also es ist die graue Substanz, ist durch die FSME-Viren betroffen, dann haben sie schlaffe Paresen von Extremitäten noch dazu. Das wäre dann die schwerwiegendste Form. Und da kann es dann eben auch zur Mitbeteiligung von der Atmung kommen. Natürlich auch bei der Enzephalitis zu Bewusstseinseinschränkungen. Auch Sie können auch im Rahmen von Bewusstseinsstörungen natürlich einen Patient haben, der intensivpflichtig wird, weil einfach dann die Schutzreflexe nicht mehr gut genug sind. Das gibt's auch. Also es muss nicht unbedingt nur die Lähmung der Atemmuskulatur sein.
Und unsere kalkulierte antibiotische und antivirale Therapie ist ja völlig zwecklos, ne? Die hilft gegen FSME nicht.
Die bringt gar nichts, sie schicken dann die Erreger weg und in dem Moment, wo dann die FSME-Serologie positiv ist, setze ich alles ab. Bei Herpes, je nachdem, wie das klinische Bild ist, meistens macht man ja auch noch ein MRT, da kann man natürlich die Herpesenzephalitis nochmal ganz gut auch abgrenzen oder wahrscheinlicher machen und wenn sie die PCR haben, wenn die negativ ist, dann können sie absetzen.
Die MRT, weil sich die Signalveränderungen in der Lokalisation unterscheiden, ne? Also FSME und Herpesenzephalitis. Die FSME ist, meine ich ja, im Thalamus und Corpus callosum vornehmlich und da ist die Herpesenzephalitis nicht, ne?
Nee, die sitzt im Bereich des mesialen Temporallappens vor allem. Das ist ein ganz typisches Bild, also das können Sie am MR eigentlich den Verdacht ziemlich gut erkennen.
Wir haben natürlich ein Amboss-Kapitel auch zur Herpes-Simplex-Enzephalitis. Hätte ich da mal ein bisschen genauer hineingeschaut, hätte ich da jetzt natürlich mit meinem MRT-Wissen punkten können. Hätte ich mal ein bisschen in die MRT-Befunde geschaut. Naja, zurück zur Sache. Wir haben jetzt bei unserem Patienten nicht wirklich was, womit wir ihm kausal helfen können, ne?
Nein. Wenn die Erkrankung zum Ausbruch gekommen ist, dann verläuft die eigengesetzlich und verläuft eben so, wie die Prognose individuell ist. Und man kann grob sagen, Männer im höheren Lebensalter haben so salopp gesagt die schlechteste Prognose. Man schuldigt bestimmte auch genetische Faktoren, die sind ansatzweise untersucht worden. Und die Alterung oder das Älterwerden des Immunsystems an ältere Menschen haben natürlich auch in allen Bereichen schwere oder höhere Risiken für schwerere Infekte, wir kennen es auch von Covid. Und das ist dann, wie gesagt, eigengesetzlich, aber man darf sich nicht täuschen. Wir haben auch junge Patienten unter 30 gesehen, die schwerste Verläufe haben und nach der Infektion schwerstbehindert waren. Zum Glück sehr selten. Zum Glück Einzelfälle, aber nicht null.
Jetzt ist die Neurologie ja ein Fach, wo die Reha oft sehr tolle Ergebnisse liefert und den Befund wahnsinnig verbessern kann. Wie ist das bei FSME? Was ist da zu erwarten und wann ist die angezeigt?
Bei allen anhaltenden Beschwerden, das können Allgemeinbeschwerden sein, wie massive Abgeschlagenheit, chronische Erschöpfung, so wie es auch im Zusammenhang zum Beispiel auch mit Long-Covid heute immer wieder beschrieben wird. Es können ähnliche Bilder sein, Konzentrationsstörung, dann finde ich, das reicht schon. Wenn Sie dann noch klare Ausfälle haben, wie Gangataxie oder sogar Lähmungen, Sprach- oder Sprechstörungen, dann sowieso. Auch hier gilt wieder, je jünger ein Patient ist, desto mehr Reha-Potenzial ist da. Das ist ein generelles Prinzip in der Medizin. Wir sehen das auch bei Schlaganfällen. Da ist ein gewisses Potenzial da. Aber natürlich, wenn die Nervenzellkerne quasi, die ja die graue Substanz überwiegend ausmachen oder einen Großteil ausmachen, wenn da große Anteile von kaputt sind, also da kann man auch sagen, je schwerer der Ausfall, desto höher ist das Risiko, dass sie das nicht durch Reha kompensieren können, sondern dass bleibende Schäden überdauern.
Zu Long-Covid haben wir auch eine Doppelfolge im Podcast gehabt. Hier ein Link in den Shownotes, wer da nochmal reinhören will und sich auf den neuesten Stand bringen möchte. Jetzt nochmal zurück zu unserem Patienten. Der liegt jetzt auf Intensivstation. Wir können da supportiv unterstützen, beatmen. Aber ansonsten ist der Verlauf ja dann schicksalhaft, ne? Entweder er schafft's oder er schafft's nicht.
So ist es, schicksalhaft. Also eigengesetzlicher, schicksalhafter Verlauf. Und da können Sie auch nichts kompensieren. Früher hat man ja die passive Impfung gehabt durch spezifische Immunglobuline. Die sind seit 2003 zum Glück nicht mehr erhältlich, weil man darunter auch schwerwiegende Verläufe gesehen hat. Ob das jetzt mit diesen passiven Impfungen zusammenhing, kausal, weiß ich nicht. Aber es ist gut, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt, weil es aus meiner Sicht auch eine völlig falsche Sicherheit suggeriert.
Und wie lange dauert so ein intensivmedizinischer Verlauf? Kann man das überhaupt mitteln oder ist das völlig individuell?
Das ist sehr, sehr individuell. In der Regel ganz lange. Und zwar, wenn das, was ich sag mal, zunächst mal zerstört ist, dann sind sie auch lange möglicherweise auch von der Beatmungsmaschine abhängig. Ja, also das kann über Wochen, Monate dann also in Richtung einer Phase B-Reha gehen, ne? Bei den ganz schwer verlaufenden Fällen. Und es gibt auch Fälle, die zum Teil dann zum Glück auch wieder sehr wenige, aber da schwerst betroffen langfristig auf massive Unterstützung angewiesen sind.
Also wirklich eine Erkrankung, vor der man sich schützen will. Therapeutisch kann man nichts bis wenig machen. Umso wichtiger, dass man die Prävention hochhält. Was ist denn da zu nennen? Was sollten wir da beachten?
Ja, da kann man einen Satz sagen, impfen, impfen, impfen. Also es gibt ja zum Glück eine aktive Impfung, die ist zugelassen für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Und die muss man jedem Menschen empfehlen, der sich in sogenannten Verbreitungsgebieten oder in Deutschland Risikogebieten aufhält und Zeckenstichen ausgesetzt sein könnte. So einfach kann man das sagen. Und damit hat man einen hervorragenden Schutz. Und aus meiner Sicht muss jeder, der geimpft ist, der hat über 99% Schutz vor der Krankheit, muss man vor der FSME keine Angst haben. Überraschend sind natürlich die niedrigen Impfquoten, die wir haben, wenn man sich diese Krankheit anguckt.
Würden Sie die Impfung auch schon im Kindesalter empfehlen?
Die STIKO hat sich nicht ganz festgelegt, ab wann. Aber wie gesagt, es gibt eben auch bei Einjährigen gibt's Einzelfälle, wo die Dauerschäden davon getragen haben, sodass man sagt, letztendlich in ganz besonderen Situationen sagt man sogar, man kann es ab 6 Monate machen, da ist der Impfstoff aber nicht zugelassen. Der ist ab 1 Jahr zugelassen und es gibt so kompromisshafte Empfehlungen, dass man sagt, Kinder ab 3 sollte man impfen, wenn die eben in Gebieten leben, wo die FSME vorkommt oder in Gebiete reisen. Das ist ganz wichtig, ne? Man muss das auch Leuten raten, die in solche Gebiete reisen, nicht nur die, die da leben.
Hier auch nochmal der Hinweis auf unser Amboss-Kapitel zur FSME. Da haben wir ja diese Karte, wo man sehen kann, welche Risikogebiete existieren. Jetzt nochmal zu den Kindern. Bei 1- bis 2-Jährigen ist ja in ungefähr 15% der Fälle eine Fieberreaktion nach Impfung beschrieben. Wie gravierend ist das? Worauf müssen wir achten? Wie sieht's mit den Impfungen aus?
Das ist richtig, wobei man sagen muss, dass aus den Anfängen der Impfstoffe, als sie entwickelt wurden, auf den Markt kamen, war das deutlicher. Da hat man das auch stärker thematisiert und die hat man doch angepasst und verbessert. Und klar, eine leichte Fieberreaktion kann es nach einer Impfung geben, kann es aber auch nach anderen Impfungen geben. Und ich glaube, dass hier der Nutzen bei weitem dem Risiko einer milden Fieberphase überwiegt. Also das ist auch nicht die Mehrheit, die das betrifft.
Also impfen, 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 haben Sie gesagt. Wie sinnvoll sind denn auch weitere Präventionsmöglichkeiten, zum Beispiel lange Kleidung?
Wer geimpft ist, dem kann das hinsichtlich der FSME, sage ich jetzt mal, egal sein. Aber es gibt ja noch die Borreliose. Da gibt es im Moment noch keinen Impfstoff insofern. Und natürlich, niemand sollte sich freiwillig Zeckenstichen aussetzen. Nicht? Insofern bin ich der Meinung, dass man, wenn man in Gebiete geht, wo man weiß, dass da viele Zecken sind, wenn man lange geschlossene Kleidung trägt oder auch Repellenzien, also so Zecken, es gibt ja so Mittel, mit denen man sich einreiben oder einsprühen kann, die helfen allerdings nur wenige Stunden. Aber natürlich partiell reduziert das das Risiko, ist ja ganz klar. Und dass man nach Aufenthalten in Gebieten eben, wo viel mehr Zecken sind oder im Grünen oder eben in Wiesen, Gebieten mit einer gewissen Luftfeuchtigkeit, dass man sich danach auch absucht nach Zecken. Also das hilft alles. Das sind Maßnahmen, das ist ganz klar, die sind sinnvoll. Aber hinsichtlich der FSME sollte man auf gar keinen Fall annehmen, dass man, wenn man das alles sehr pingelig befolgt, dass man damit sich die Impfung erspart. Also da kann ich nur vorwarnen. Also statistisch ist es so, dass sich 30% aller Patienten, die an FSME erkranken, nicht an einen Zeckenstich erinnern können. Ja? Also wir erleben in der Klinik, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gibt es Patienten, die sagen, wieso, ich hatte doch nie einen Zeckenstich, warum sollte ich mich denn dann impfen? Aber sind dann akut erkrankt mit relevanten oder nennenswerten Symptomen. Also da kann man nur vorwarnen, also im Sinne von allgemeiner Krankheitsrisikominimierung, sich gegen Zecken schützen, geschlossene Kleidung, Repellenzien, sich absuchen hinterher, das macht Sinn, aber nicht annehmen, dass das eine Alternative zur Impfung ist. Da möchte ich vorher ausdrücklich warnen.
Und jetzt mal angenommen, ich bin Allgemeinmediziner und höre den Podcast und denke mir, ach Mensch, das nehme ich jetzt mal zum Anlass und frisch bei all meinen PatientInnen den Impfschutz auf. Wie würde ich das machen? Wie würde ich da vorgehen? Wen würde ich wann auffrischen?
Gut, also wir haben die Grundimmunisierung, ja. Das sind 3 Impfungen, Zeitpunkt 0, dann so nach 4 Wochen oder nach 1-2 Monaten nochmal und dann nach einem Jahr die Boosterimpfung, die kann man auch schon nach 9 Monaten machen. Dann haben sie die Grundimmunisierung abgeschlossen und dann empfiehlt man all diesen Patienten nach 3 Jahren eine sogenannte Boosterimpfung und jetzt unterscheidet sich das dann nach Alter. Menschen über 50 empfiehlt man dann alle 3 Jahre wieder eine Auffrischung und Menschen unter 50 empfiehlt man alle 5 Jahre die Auffrischung. In der Schweiz ist man da ein bisschen großzügiger und empfiehlt die Auffrischung alle 10 Jahre.
Das haben wir natürlich auch bei uns im Kapitel stehen und wir haben natürlich auch ein Kapitel zum Impfkalender, hier auch einen Link in den Shownotes. Wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen, ist denn da abzusehen, dass es irgendwann eine kausale Therapie geben könnte?
Die kurze Antwort ist nein. Ich vermute auch, dass man das nicht so sehr in den Fokus setzen wird, weil es eben diese Möglichkeit der Impfung, der wirksamen Prävention gibt. Aber man muss dazu sagen, dass auch der pathophysiologische Mechanismus, der vor allem der Enzephalitis und der Myelitis, auch noch nicht vollständig verstanden ist. Es gibt da Ansätze, dass man da Untersuchungen weiter durchführt, um das besser zu verstehen. Aber ich glaube, das wäre erstmal eine wesentliche Voraussetzung, dass die Pharmaindustrie da im größeren Maßstab einsteigt, halte ich eher für unwahrscheinlich.
Dann müssen wir uns auf Sie in den Unikliniken verlassen.
Nee, Sie müssen sich auf Ihren Hausarzt verlassen, der die Leute alle impft.
Das stimmt natürlich auch. Eigentlich ist alles schon da, was es bräuchte. Alle Infos zur FSME, die gibt's bei uns im Amboss-Kapitel. Darauf sei nochmal hingewiesen. Natürlich auch, wie und in welchen Abständen geimpft werden soll. Und wer bisher noch keinen Zugang hat, kann sich das trotzdem anschauen. FSME24 ist unser Gutscheincode. Den könnt ihr über go.amboss.com/FSME24 einlösen. Und das Ganze ist gültig bis zum 15. Mai. Und dann habt ihr einen vollen Monat Amboss-Zugang. Probiert es doch einfach mal aus. Man muss sich ja nirgends abmelden. Das läuft von alleine aus. So, und jetzt nochmal die wichtigsten Take-Home-Messages des heutigen Podcasts. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine zeckenübertragene Zoonose. Die Verbreitungsgebiete im deutschsprachigen Raum, die liegen in Österreich und der Schweiz. Südtirol ist auch Verbreitungsgebiet, das hatten wir jetzt vorhin unterschlagen. Und natürlich Süddeutschland, Mitteldeutschland, Tendenz Richtung Norden wandernd. Das FSME-Virus sitzt in den Speicheldrüsen der Zecken. Es braucht also nur wenige Stunden, bis nach einem Stich dann auch mit einer Übertragung zu rechnen ist. Dann dauert es ungefähr 7 bis 14 Tage, Inkubationszeit und dann zeigen sich bei bis zu 30% der Infizierten Symptome. Der überwiegende Rest merkt nichts von der Infektion. Wenn sich die Erkrankung manifestiert, dann in 70% der Fälle in einem biphasischen Verlauf, zunächst mit grippeähnlichen Symptomen, die dauern ungefähr eine Woche und dann verschwinden die wieder. Dann ein symptomfreies Intervall, wiederum etwa eine Woche, gegebenenfalls auch etwas länger, und dann folgt der zweite Gipfel mit neurologischen Symptomen. 50% dieser symptomatischen Fälle verlaufen in Form einer isolierten Meningitis, 40% in einer Form einer Meningoenzephalitis und bei 10% ist dann auch noch das Rückenmark mit betroffen in Form einer Meningoenzephalomyelitis. Was für Symptome sehen wir? Bei der meningitischen Form entsprechend meningitische Beschwerden ist das Hirngewebe mit betroffen, also bei der Meningoenzephalitis kommen auch Ataxien und Extremitätenparesen und Bewusstseinsstörungen dazu. Und wenn dann auch noch das Rückenmark zusätzlich mit betroffen ist, dann zeigen Erkrankte auch schlaffe Paresen, Ateminsuffizienz oder Schluckstörungen. Je mehr Anteile betroffen sind, umso schlechter ist natürlich die Prognose. Bei den 10%, die meningoenzephalomyelitisch verlaufen, da stirbt ein Drittel der Patientinnen und etwa die Hälfte erleidet einen bleibenden Schaden, zum Beispiel Lähmungen. Kausal kann man nicht therapieren. Die Krankheit verläuft schicksalhaft und laut Professor Rauer sieht es auch nicht danach aus, dass da demnächst etwas auf den Markt kommen würde, mit dem wir das FSME-Virus dann bekämpfen könnten. Umso wichtiger ist das Impfen. 99% Schutz bietet die Impfung. Impfen, 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 haben Sie ja gesagt, Herr Professor Rauer. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, nämlich zu den Impfquoten. Sie hatten ja eingangs gesagt, 90% der Infektionen treten in Bayern und Baden-Württemberg auf. Bei was für Impfquoten stehen wir in solchen Risikogebieten?
Die Impfquoten, die wir in Baden-Württemberg und Bayern sehen, die können einem Sorge machen. Die liegen im Durschnitt bei 15 bis 20%. Bayern ist etwas besser als Baden-Württemberg, was Impfungen angeht. Bei Jüngeren etwas höher, da kommen wir bis auf 30%. Und man weiß, in Österreich haben wir viel, viel höhere Durchimpfungsquoten. Und da kann man sehen, dass man die Fallzahlen ab einer Durchimpfung von über 50% epidemiologisch signifikant beeinflussen kann. Und ich muss sagen, alle haben immer Angst vor Borreliose, die Patienten, mit denen ich zu tun habe. Und wenige haben Angst vor FSME. Und wenn man sich diese Impfquoten anguckt, dann versteht man das gar nicht. Also ich finde, hier müssen alle niedergelassenen Kollegen in den hausärztlichen Praxen, aber auch sonst in medizinischen Bereichen die Leute aufklären und wirklich sachlich informieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und vielleicht kann ja auch dieser Podcast da noch ein bisschen beisteuern.
Das hoffe ich sehr. Professor Rauer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Ja, ich danke Ihnen.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich alle sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Vielleicht kriegen wir so ja auch die Impfquote noch ein bisschen nach oben. Alle Infos zur Amboss Wissensplattform und zum Amboss Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.